Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo, ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Alex Demirovic. In dieser Episode wollen wir über das Buch von Jason Moore sprechen. Das Buch trägt den Titel Kapitalismus im Lebensnetz, Ökologie und die Akkumulation des Kapitals. Dieses Buch ist im Jahr 2020 auf Deutsch erschienen. Jason Moore ist am 30. Januar 1971 in den USA geboren. Er ist Historiker, Humangeograf und Professor für Soziologie an der Universität Binghamton, also dem Zentrum für Weltsystemanalyse. Das kennzeichnet auch seinen Ansatz, dass er eben dort lehrt seit 2013 zum Thema Weltgeschichte und Weltökologie. Also in dem Buch geht es auch stark um das Thema Weltökologie. Sein akademischer Hintergrund ist, dass er in Santa Cruz Geschichte studiert hat, in Berkeley Geografie und eben jetzt in Binghamton diesen Schwerpunkt zu Weltgeschichte und Weltökologie hat. Ich finde, dieses Buch ist anregend und besonders im Zusammenhang mit Marxismus und Ökologie, weil Moore einen interessanten Ansatz hat, der sich auch ergibt aus Kenntnissen eben der Überlegungen von Donna Haraway, von Bruno Latour, also die Natur nicht eben einfach nur als ein Objekt betrachtet, sondern eben auch als ein Akteur, also als ein Aktant. Aber das wird sich dann noch klären. Was aber wichtig ist in dem Zusammenhang, dass Moore diese Frage, die in der marxistischen Diskussion seit langem verfolgt wird, nämlich wie ist das Verhältnis von Kapitalprozessen, Verwertung, Gesellschaft, sozialen und Klassenkämpfen, wie ist dieses Verhältnis zur Ökologie, dass er sich dem eben auf eine besondere Weise annähert und dabei eben kritisch beobachtet, dass in der Tradition, nicht nur der bürgerlichen Tradition, sondern auch der marxistischen Tradition, vielfach unterschieden wird zwischen einerseits Gesellschaft, auf der anderen Seite Natur, also so, wie er das nennt, eine Art Kopplung von Gesellschaft, Natur gemacht wird und letztlich das wie zwei voneinander getrennte Einheiten betrachtet werden. Dagegen wendet er sich und betont immer wieder, dass es darum geht, eine Einheit in diesem Prozess des Austauschs zu denken. Und seine Überlegungen gehen dahin, dass es eben notwendig ist, ganz neue Begriffe zu entwickeln, die es erlauben, diese Einheit zu denken. Er selbst schlägt dafür den Begriff des Eukaios vor, also altgriechisch ein Adjektiv, was einen richtigen Ort vor Augen hat, also ein richtiges Verhältnis von Natur und Gesellschaft, also in einer Einheit. Und das ist das, was für ihn eben in seinem Denken ganz besonders wichtig ist. Es wird in dem Buch viele Male betont, dieser innere Zusammenhang von Gesellschaft, von Kapitalprozessen und Natur, so dass er sagt, eigentlich müssen wir das verstehen als ein inhärentes Verhältnis. Es ist ein Verhältnis der Immanenz. Also es ist Natur in Gesellschaft, es ist Gesellschaft in Natur, es ist Mensch in Natur, es ist Natur im Menschen und durch den Menschen. Das heißt, er betont sehr, sehr stark anschließend an die ökonomisch-philosophischen Manuskripte von Marx, dass eben Mensch ja selbst Natur ist und insofern durch den Menschen und auch durch Bewusstsein die Natur auf sich selbst einwirkt. Das heißt, es ist etwas, was intern miteinander in Beziehung steht. Also Natur und Gesellschaft sind sozusagen intern verknüpft, stehen sich nicht äußerlich gegenüber. Und daraus resultiert auch für Moore schon die Überlegung, es geht auch nicht darum, wie das in der ökologischen Diskussion manchmal der Fall ist, dass gesagt wird, der Mensch hinterlässt einen Fußabdruck in der Natur oder der Mensch eignet sich die Natur an, was ja immer unterstellt, dass Menschen, Gesellschaft der Natur äußerlich sind. Es ist auch so, dass er diese Vorstellung ablehnt, dass Natur sich erschöpft, dass es eine Grenze gibt, dass die Natur zu sehr beansprucht wird und dann daraus eine Krise kommt. Also diese Überlegung sieht Moore eher kritisch, sondern hat die Vorstellung, es ist eben dieses interne, immanente Verhältnis. Beide beinhalten sich sozusagen wechselseitig und bilden eben diese Einheit. Für ihn ist wichtig, dass er zwar für diese Einheit argumentiert, dass es ja aber erstmal diese Einheit so nicht gibt oder behauptet wird, dass sie nicht gäbe und dass das Kapitalverhältnis sich zur Natur verhält wie eine Ressource. Das ist ein weiteres Problem, was er anspricht, also wegzukommen von der Auffassung von Natur als Ressource. Er plädiert eben dafür, die Natur als eine Matrix zu betrachten, also dass wir in und durch Natur uns reproduzieren, eben selbst als menschliche Natur im Unterschied zu nichtmenschlicher Natur, aber dass wir eben in diesem Prozess eine Einheit bilden. Und die Frage, die sich für ihn stellt, ist diese Trennung. Wie findet diese Trennung statt? Und das ist ein wichtiger Strang seiner Überlegung nach, dass eben seit 500 Jahren, er setzte so an mit Ende des 14., 15. Jahrhunderts, dann diese Trennung sich allmählich vollzieht und Natur eben als Äußere betrachtet wird und dann auch von Kapital angeeignet wird. Dabei ist für ihn auch wichtig, dass auch das Wertgesetz sich in diesem Prozess herausbildet, der Naturaneignung. Das heißt für ihn, und so verbindet sich das für ihn intern, das Wertgesetz des Kapitals, also dass es eben ums abstrakte, gesellschaftlich notwendige Arbeit geht, als die Grundlage des Werts, ja, also die Substanz des Werts, dass das etwas ist, was sich eben herausbildet in der Organisation der Natur. Das ist eigentlich das, was er mehrfach auch betont. Wert ist eine besondere Art der Organisation der Natur, also eine bestimmte Produktivität und Arbeit also in Gang setzt, nämlich eben abstrakte Arbeit, also die eben wertförmig ist im Unterschied zur Produktivität und Wert des Landes, also des Bodens, also die Bodenproduktivität, ein anderer, ganz anderer Typ von Reichtum und Arbeit, der sich damit verbindet. Das führt zu einer weiteren wichtigen Überlegung bei ihm, dass er, also so wie gesellschaftliche Arbeit, intern mit Natur verbunden ist, weil es eben menschliche Arbeit ist, die dann eben zur abstrakten Arbeit gesellschaftlich gemacht wird und in Distanz zur Natur kommt. Also die Natur wird standardisiert, die wird zahlenmäßig erfasst und gemessen, also abgerückt und gilt dann sozusagen als Gegenstand, den man aneignen und ausbeuten kann. Das für Moore wichtig ist, beides als sich wechselseitig produzieren zu betrachten. Also, dass er die Vorstellung hat, auch die Natur ist Arbeit, Energie, ist koproduktiv. Das heißt, die Natur erzeugt sich selbst und als Teil dieses Prozesses wird eben auch die gesellschaftliche Arbeit, die menschliche Arbeit koproduziert, also in der Gestalt des Arbeitsvermögens, der Reproduktion der Menschen, die eben diese Arbeit ausführen können, so dass trotz der kapitalistischen Bemühungen, das sozusagen voneinander zu trennen, eben sich dieser Zusammenhang zwischen Natur und ja, wenn man so will, menschlicher Natur, gesellschaftlicher Natur immer wieder reproduziert, also sich eben um einen Prozess der Koproduktion handelt. Für den Verwertungsprozess des Kapitals, also die Akkumulation des Kapitals, ist wichtig, dass es billige Natur findet. Das ist eine zentrale These von Moore in diesem Buch, dass er sagt, genau genommen hat das Kapital ein besonderes Interesse daran, billige Natur zu finden, zu suchen und dann eben so anzueignen, dass es dem Verwertungsprozess zugeführt werden kann. Billige Natur in dem Buch, worüber wir hier reden, wird bestimmt durch 4 Merkmale. Dabei geht es um Arbeitskraft, Nahrung, Energie, Rohstoffe. Das sind die 4 billigen Dinge. In einem Buch, was er einige Jahre danach, also nach Kapitalismus im Lebensnetz herausgegeben hat, mit Ray Patel, werden 7 billige Dinge unterschieden. Und da geht es dann um Naturgeld, Arbeit, Fürsorge, Nahrung, Energie und Leben. Also dieses Konzept der billigen Natur hat sich noch weiterentwickelt. Billige Natur, das ist für ihn eine wichtige Überlegung, besagt, dass das Kapital diese Fähigkeit besitzen muss, für die eigene Aneignung von Natur billige Natur zu entdecken. Also für ihn ist es ein wichtiger Aspekt auch des Verhältnisses von Basis und Überbau, dass er sagt, es gehört von vornherein zur Entwicklung der Akkumulation ein Überbau, Wissenschaft, die in der Lage ist, Natur zu entdecken, Natur zu kartografieren, also zu vermessen. Also ein ganz wichtiger Anteil an dem Prozess hat also die Wissenschaft, das Wissen selbst. Mit anderen Worten, der Aneignungsprozess der Natur verläuft eben nicht einfach nur durch Gewalt oder gewaltförmige Art der Aneignung von Natur und Arbeitsorganisation, sondern das alles selbst muss wiederum organisiert werden, gewusst werden, betrieben werden, sodass für Moore dieser Aspekt der Aneignung ein sehr vielseitiger Prozess ist. Das ist deswegen wichtig zu betonen, weil er sich meiner Meinung nach darin auch stark von Luxemburg unterscheidet. Wir haben ja in dem Podcast zu Rosa Luxemburgs Akkumulation des Kapitals auch über Aneignung und Landnahme gesprochen. Und Luxemburg hat ja die Vorstellung, dass die Landnahme, die Wendung der Kapitalverwertung nach außen Ergebnis des inneren Problems der Reproduktion ist. Also es werden im Prozess der Akkumulation zu viele Waren, zu viele Konsumgüter erzeugt, die am Weltmarkt untergebracht werden müssen. Es werden auch zu viele Produktionsmittel erzeugt, die ebenfalls auf den Weltmarkt geliefert werden, um dort dann Absatz zu finden. Das heißt, genau genommen spielt diese Ausdehnung für Luxemburg eine zentrale Rolle, um innere Probleme des Kapitalkreislaufs zu bewältigen. Bei Moore ist es eigentlich ein anderer Prozess, dass er das dreht und so thematisiert, dass das Kapital für seine Reproduktion eben diese billige Natur braucht. Das heißt, je höher die Wertzusammensetzung der Rohstoffe ist und sich sozusagen dem Durchschnitt des Werts angleicht, umso uninteressanter ist es, diese Verwertung fortzusetzen. Das heißt, es geht eher darum, die Natur in den Prozess hineinzuholen, um ihn möglichst rentabel reproduzieren zu können. Billige Natur bedeutet für Moore sozusagen einen Gesichtspunkt der Reproduktion des Kapitals. Das hat für ihn zur Folge, dass im Prozess der Aneignung von Natur die Aneignung selbst immer schwieriger und immer teurer wird. Er spricht deswegen auch von einer Tendenz des ökologischen Surplus zum Sinken. Also das ist sozusagen angeschlossen oder parallel zum tendenziellen Fall der Profitrate. Hier geht es praktisch darum, dass der Surplus der Naturgüter eben durch zunehmende Aneignung immer weiter sinkt, also weil es eben keine billige Natur mehr ist, sondern eben durch die komplexen Vorbereitungen der Aneignung, die in der Wertzusammensetzung immer weiter steigt und damit für das Kapital immer unattraktiver wird. Das ist auch für Moore die zentrale These, zu sagen, dass das zu einer tiefen, epochalen Krise des Kapitalismus führt. Also für ihn ist es nicht die Aneignung von Natur und damit die Erschöpfung von natürlichen Ressourcen, also etwa so, wie das vielleicht Nancy Fraser in ihrem Buch Der Allesfresser thematisiert, also dass es eben in der Tendenz zu einer Erschöpfung der natürlichen Ressourcen kommt. Also wenn man so will, das haben wir im Zusammenhang des Podcasts zu Elmar Altvater und Birgit Mahnkopf auch angesprochen, zu einem Peak Oil oder Peak Everything, dass es eben eine Erschöpfung dieser natürlichen Ressourcen gibt, sondern sein Argument ist, die Grenze ist nicht die Natur, sondern die Grenze ist eine immanente Grenze im Kapitalverhältnis, also in der Art und Weise, wie das Kapital Natur aneignet, dass es eben für das Kapital selbst immer teurer wird, diese Natur eben dann aneignen zu können und von daher das Kapital neue Wege suchen muss. Das ist aus seiner Sicht etwas, was historisch passiert ist. Er spricht deswegen auch von historischen Naturen, ein weiterer wichtiger Begriff, dass er argumentiert, es gibt dieses Immanenzverhältnis von Natur und Gesellschaft. Beide bilden sozusagen eine Einheit. Für diese Einheit hat er eben diesen Begriff des Okaios noch sehr provisorisch. Und jetzt gibt es diese historischen Naturen, die eben in unterschiedlicher Weise natürliche Ressourcen in Anspruch nehmen als, wie er dann sagen würde, als Aktanten, also selbst als aktive Komponenten, die eben Gesellschaft auch ihrerseits von sich aus prägen. Und darauf will ich jetzt auch ganz kurz eingehen, weil das finde ich selbst einen ganz interessanten Punkt, dass er Natur nicht als passiv betrachtet, also die einfach nur passiv angeeignet wird durch das Kapital und dann eben erschöpft wird, sondern dass Natur eben auch in der Art und Weise, welche historische Natur relevant wird, auch selbst mit den Gegebenheiten, mit Natur, also einzelnen Momenten der Natur zu tun hat. Und eines der wichtigen Beispiele ist für ihn Kohle, dass er sagt, ja, Kohle, die Bedeutung von Kohle ist eben seit etwa 1530 bekannt, also wird verwendet als Brennmaterial. Aber letztlich wird Kohle eigentlich erst in einer bestimmten Entwicklung des Verwertungsprozesses des Kapitals von Relevanz. Und zwar Ende des 18. Jahrhunderts. Und das geht ja so durch, dass eben für das 16. Jahrhundert zunächst noch Torf ein entscheidendes Brennmaterial war, dann Holz, also die Verkohlung von Holz wichtig wurde, aber Holz eben dann auch für den Bau von Schiffen verwendet wurde, so dass eben um die Transporte nach Lateinamerika, Nordamerika zu ermöglichen, den Sklavenhandel, immer mehr Bauholz gebraucht wurde für den Schiffbau. Und er zeigt das am Beispiel der Niederlande, die Niederlande eben dann die Wälder in Norddeutschland, in Polen und in Südschweden dann eben weitreichend abgeholzt haben, auch Teile des, also schon früh des Regenwalds vernutzt wurden und damit genau genommen für den Schiffbau, für die Eisenverhüttung, dass das eben immer schwieriger wurde und dann bot sich an, im 18. Jahrhundert auf die Kohle zurückzugreifen und die Kohle selbst dann eben eine natürliche Komponente wird, eben mit der Dampfmaschine und entsprechenden weiteren Entwicklung, die Kapitalverwertung von diesem Naturstoff her mitgestaltet wird. Musik. Das sind schöne Passagen in dem Buch, ja, also die finden sich dann im Teil 3, in denen er ausführt, wie eben durch diese, wenn man so will, Interaktion, also durch dieses Mosaik von natürlichen Komponenten und arbeitsorganisatorischen Prozessen, von technologischen Entwicklungen, von Kapitaleinsatz, eben es systematisch zu einer Veränderung der Landschaften in Europa, aber dann auch in den beiden Amerikas kommt. Und das veranschaulicht er sehr schön an einer ganzen Reihe solcher Landschaftsveränderungen. Nur so ein kleiner Hinweis, ich lese es mal kurz vor. Amerikanisches Silber hing von europäischem Schiffsbauholz ab und deshalb verschob sich zur Blütezeit Potosis in den 1570er Jahren auch das Grenzgebiet für Waldprodukte von Polen-Litauen nach Südnorwegen, in den 1920er Jahren wieder in das Hinterland von Danzig und von dort nach Königsberg, nach Riga und zuletzt nach Viborg. Dem 1550 einsetzenden Aufstieg des Weichselbeckens als Kornkammer, von wo billiges Getreide in die Küstengebiete der Niederlande exportiert wurde, folgt in den 1630er Jahren die agrarökologische Erschöpfung der marktorientierten Landwirtschaft Polens. Die Verknappung aufgrund des agrarökologischen Abschwungs in Polen wurde rasch wieder wettgemacht durch die Agrarrevolution in England, die das Land um 1700 zur Kornkammer Europas machte, allerdings auf einer agrarökologischen Basis, die nach 1760, als die Produktivität zu stagnieren begann, schwächelte. Und auch Schwedens Waldreichtum erlitt schnell Einbußen, da die Eisenverhüttung die Wälder mit einer solchen Geschwindigkeit verschlang, dass sich die Eisenproduktion bald in immer neue Waldgebiete verlagerte. Ich höre mal auf, hier weiter vorzulesen. Es ist total spannend, was Moore hier zusammenträgt. Das Argument ist ja entscheidend zu sagen, dass eben die Natur, also die verschiedenen Aspekte von Natur, also Wälder, die Feldfrüchte und so weiter, also es bringt dann auch das Beispiel der Nelkenbäume, die von den Holländern eben genutzt werden in Südostasien, dass das eben selbst Momente sind, die das Kapitalverhältnis prägen und die Art und Weise, wie die Arbeit organisiert wird. Also ne, wenn die Kohle eingesetzt wird, dann eben auch für die Dampfmaschine und dann entsprechende Technologien entwickelt werden, dann verändert gewissermaßen der Rohstoff Kohle auch die Art und Weise, wie der Kapitalprozess sich vollziehen kann. Und das wiederum, dass die Wälder verschlungen werden, also weil sie eben verbraucht werden als Bauholz oder für die Eisenverhüttung, dass das eben dann folgenreich ist für den Gesamtprozess. Also das scheint mir ein wichtiger Aspekt zu sein, den Moore da hervorhebt, um zu sagen, dass für das Kapitalverhältnis ein wesentlicher Aspekt ist, wie er sagt, nicht Überproduktion, das für ihn nicht so sehr entscheidend ist, das Stichwort der Überproduktion, also des Zuviels an Waren oder der Überakkumulation, des zu hohen Maßes an Kapitalinvestitionen, die eben so viel Waren produzieren, dass sie eben gar nicht mehr abgesetzt werden können, sondern dass für ihn die Unterproduktion ein zentraler Gesichtspunkt wird. Also ich habe das schon angesprochen, ein zentrales Merkmal für die Krisendynamik, weil das Kapital eben gar nicht mehr die Rohstoffe findet oder die Rohstoffe, die eben wertförmig so sind, dass sie eben rentabel für die Produktion zu verwerten sind. An diesem Punkt kommt es dann eben aus seiner Sicht von innen heraus zu einer Krise. In dem Buch wird auch schon etwas angesprochen, was von Moore weiterverfolgt wurde mit einem eigenen Sammelband. Wir haben das auch schon mal in dem Podcast zur Altvater Mahnkopf thematisiert, also die ganze Frage des Anthropozäns. Moore ist da durchaus kritisch, ähnlich wie Elmar Altvater und Birgit Mahnkopf, dass seiner Ansicht nach die Vorstellung, dass der Mensch eine für den Erdball, für die Geologie der Erde eine wirkmächtige Kraft ist, dass das selbst ein Problem darstellt. Also aus seiner Sicht gehört das noch zu dieser Art und Weise, das dualistisch zu denken. Also er hat für diese Art der Trennung von Natur und Gesellschaft, also diesen Dualismus, da spricht er immer von einem kartesianischen Dualismus, also das geht auf Descartes zurück und dessen Philosophie am Beginn des 17. Jahrhunderts, also die Trennung von Körper und Geist, also dass eben der Körper determiniert ist und dann der Geist, das Bewusstsein eben nach einem anderen Rhythmus, also unabhängig von körperlichen Prozessen denkt. Und dann war die Frage, wie hängt das überhaupt zusammen? Und das war ein Thema, was die Philosophiegeschichte 200-300 Jahre beschäftigt hat. Und er thematisiert das hier eben im Zusammenhang mit dem Anthropozän, der Mensch als wirkmächtige Kraft, die in die Erdgeschichte eingreift, bis in die härtesten naturwissenschaftlichen Fakten hinein, also Erdgeschichte, in diese Prozesse eingreift. Das ist jetzt vor einer Weile entschieden worden von der entsprechenden Fachgesellschaft, die den Begriff des Anthropozäns doch nicht akzeptiert haben, also ein Ablehnen, die menschlichen Einwirkungen für so relevant zu halten, dass sie zu einer Periodisierung der Erdgeschichte werden. Und für Moore ist ein anderer Gesichtspunkt relevant, dass er nämlich sagen will, ja, der Mensch bildet ja diese Einheit, also diese Gemeinsamkeit der Koproduktion des Zusammenhangs von Natur und Mensch, also Mensch selbst als Ergebnis von natürlichen Prozessen. Und insofern ist es Teil dieser erdgeschichtlichen Dynamik. Und dann ist aber diese Formulierung vom Anthropozän, Zeitalter des Menschen, selbst ganz missverständlich, weil das nahelegt, als ginge es gar nicht um gesellschaftliche Verhältnisse, unter denen diese erdgeschichtliche Wirkkraft stattfindet. Und er schlägt stattdessen vor, von Kapitalozän zu sprechen, also von einer besonderen Dynamik der Verwertung von Kapital seit ungefähr 1500. Also, und dann kommt er in dem Zusammenhang auf diese Prozesse der Landschaftsveränderung, der Koproduktion von Natur und menschlicher Produktion, die eben dann die Gestalt der Kapitalverwertung annimmt. Ich meine, dass das alles schon sehr, sehr gute Überlegungen sind. Er spricht selbst auch das Stichwort der großen Beschleunigung an, geht dem aber leider dann gar nicht weiter nach in dem Buch. Denn man muss natürlich sagen, dass die Dynamik der Kapitalverwertung, dazu gibt es selbst wiederum eine ganze Reihe von empirischen Forschungen, also im Bereich der Erdsystemwissenschaft oder der Katastrophenforschung, der Kollapsologie, dass die große Beschleunigung eben um 1950 überhaupt wirklich an Fahrt richtig aufnimmt. Also von eher langsamen, linearen Entwicklungen der Akkumulation, also einer Steigerung, die vergleichsweise verhalten stattfindet, kommt es zu exponentiellen Wachstumsprozessen, also was die Energieverschmutzung, die Emission, die Erwärmung der Erdatmosphäre, die Übersäuerung des Meeres, den Tourismus, den Nahrungsmittelkonsum und so weiter. Also das heißt, wir haben in einer Vielzahl von Indikatoren haben wir ein enormes, sich selbst beschleunigendes Wachstum, was anders als in der längeren Geschichte des Kapitalozän nochmal eine eigene Dynamik hineinbringt seit 1950. Und man muss sagen, dass jetzt trotz aller Diskussionen, die in den letzten 20, 30 Jahren stattgefunden haben, also Klimaneutralität herzustellen, Plastik einzuschränken, die Erwärmung der Ozeane zu verhindern oder das Schmelzen der Gletscher, dass man sagen kann, dass diese Prozesse alle weiterhin immer noch exponentiell verlaufen und insofern die Krisendynamiken gar nicht gestoppt sind. Für wichtig halte ich diese Überlegung von Moore, dass er betont, wir stehen nicht nur vor einer Krise, wie kann man sagen, eine Entwicklungskrise darstellt, ja, sondern vor einer epochalen Krise, also einer völlig neuen Dynamik. Und genau genommen braucht es eben auch deswegen entsprechende Veränderungen, die das Gesamt des Verhältnisses, also des immanenten Verhältnisses von Koproduktion von Natur und menschlicher Reproduktion innerhalb der Natur, also dieses In-Eins von Natur im Menschen und Mensch in der Natur, dass das eben grundlegend transformiert wird.
Wenn die historische Natur und der historische Kapitalismus eine dialektische Einheit bilden, verändert sich auch unser Denken über das Kapital. Wir beginnen zu verstehen, dass die Logik des Kapitals ihren Erfolg ebenso sehr der Ausweitung der Aneignung verdankt, wie der Kapitalisierung der Produktion, eben der Dialektik von Produktivität und Ausraubung. Entscheidend wird es sein, das für das Kapital notwendige Gleichgewicht zwischen Kapitalisierung und Aneignung anzuerkennen. Nur dann lässt sich die ökologische Krise nicht mehr als etwas betrachten, das scheinbar außerhalb steht, sondern mit einer internen ökonomischen Krise konvergiert. Der sich abzeichnende Niedergang der billigen Natur heute signalisiert daher die vom Aufkommen des Negativwerts begleitete Erschöpfung eines Zivilisationsmodells. Im Laufe des kommenden Jahrhunderts wird der Kapitalismus einem anderen Modell Platz machen. Darin liegt die zentrale Rolle einer neuen ontologischen Politik begründet, die im Kampf um Ernährungssouveränität, Klimagerechtigkeit, Wachstumsrücknahme und verwandter Bewegungen Ausdruck findet. Ob die Erschöpfung des Modells der billigen Natur tatsächlich zu etwas Besserem führt oder nicht, bleibt abzuwarten. Die Angst- und Katastrophenpolitik, von der die grüne Politik durchzogen ist, wird allerdings kaum die Klarheit erzeugen, die zur Bewältigung der bevorstehenden Herausforderungen erforderlich ist. Doch gerade in Zeiten der Zivilisationskrise, einer epochalen Krise eines als Weltökologie verstandenen Kapitalismus, ist intellektuelle Klarheit am nötigsten und am einflussreichsten. Denn in solchen Phasen werden auch Ideen zu materiellen Kräften.
Ja, zum Gespräch über das Buch von Jason Moore, Kapitalismus im Lebensnetz, Ökologie und die Akkumulation des Kapitals, begrüße ich Oliver Peil. Hallo Oliver.
Hi.
Ja, schön, dass du da bist. Du arbeitest an der Universität Bonn im Bereich der Südostasienwissenschaft, bist von deiner Ausbildung her oder von deinen Interessentätigkeit her Forstwissenschaftler. Das ist ja eigentlich, wie kann man sagen, ganz nah zu Moore, weil er ja...
Ja, man kann mit Moore sehr viel über Wälder und Forstwirtschaft im kapitalistischen Lebensnetz lernen. Ja.
Ja, weil er ja wirklich in dem Buch auch ausführlich, aber auch in anderen Untersuchungen ja sehr ausführlich über die Nutzung von Wäldern, vor allen Dingen in Norddeutschland, Schweden, Polen, also als Ressource für den niederländischen Kolonialismus gearbeitet hat, das vermutlich auch so für dich ein Hintergrund. Ja. Genau, dein Thema ist jetzt ja, hat ja den Schwerpunkt Arbeit und Natur. Ja. Und du plädierst in der Hinsicht auch für einen Labor Turn in der Umweltbewegung. Das ist ja wirklich ein, wie ich finde, also wir sind uns einig, ein total wichtiger Gesichtspunkt. Also die Arbeitsverhältnisse, die Arbeitsprozesse auch unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, arbeitest dann zu Labor Geography, Arbeitsgeografie, naja, ein bisschen künstlich die Übersetzung, und publizierst demnächst ein Buch über Labor, Nature und Development. Ja, also damit bist du gerade befasst. Ja, also schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, du hast ja mit Moore zusammengearbeitet unter dem Stichwort Weltökologie. Und das ist ja schon ein wichtiger, total zentraler Punkt bei ihm. Und vielleicht sagst du da einfach.
Ja gut, das ist ja sein ganzes System, ist ja Weltökologie. Auf Englisch heißt es ja World-Ecology. Und für ihn ist ja dieser Bindestrich unheimlich wichtig. Ich habe mal dann, wir haben die Konferenz, also die World Ecology Konferenz, sozusagen nach Deutschland geholt. Auch mit dem Vorhaben, das so ein bisschen in Austausch zu bringen mit interessanten Ansätzen in der deutschen Diskussion. Das hat nicht ganz geklappt, aber ich weiß noch, wie ich in einem der ersten Entwürfe für das Programm diesen Bindestrich vergessen hatte und dann, das war ganz schlimm.
Aber warum ist es für ihn so wichtig?
Ja, weil er eben, eine seiner wichtigen Punkte, die er immer wieder betont, ist ja gegen diesen Dualismus. Also, dass man nicht zwischen Natur und Gesellschaft sozusagen streng unterscheidet, sondern dass man das als Einheit sieht. Und das macht er ja immer mit diesen Bindestrichwörtern. Und im Englischen muss man das mit Bindestrichen machen. Im Deutschen kann man es ja einfach immer längere Wörter sagen, bilden. Und da heißt es, Weltökologie ist ein Wort.
Ja, genau. Und er hält es für eine nicht berechtigte Zusammenfügung von, also man könnte ja sagen, eben, es ist ein Wort und macht damit eben auch die Einheit dieses Prozesses deutlich.
Ja, aber im Englischen kann man das ja nicht als ein Wort bringen, deswegen helfen. Ja. Und dann hat er das halt, diese Menschheit in Natur, Natur in Menschheit, ist auch alles mit Bindestrichen. Und
ja, genau.
Er versucht das sprachlich und letztendlich redet er dann doch über Natur, weil es dann doch nicht ganz geht, irgendwie diese Konzepte sozusagen einfach immer zusammen zu formulieren. Ne?
Das wäre jetzt auch meine Frage, aber lass uns noch mal eine Sekunde zurückstellen, weil ich würde gerne noch so ein bisschen inhaltlich zu der Frage Welt Ökologie, weil die Frage sich für mich stellt, das ist ja ein spezifischer Begriff, den er in die Debatte einführt, genau wie du sagst, also um diesen Dualismus von hier Gesellschaft, dort Natur, hier Kapitalismus, dort Natur, den zu überwinden. Aber ist das, wie ist das aus deiner Sicht?
Hat ja auch ein bisschen anderen Hintergrund, er kommt ja aus der Weltsystemschule.
Genau, ne? Genau.
Und deswegen ist es World Ecology oder Weltökologie, weil er im Grunde, was man kann es so zusammenfassen, es ist im Grunde eine systematische Ökologisierung des Weltsystemansatzes.
Ja, aber das wäre jetzt so die akademische, er hat auch eine Professur für Weltökologie da in Binghamton, da also wo Wallerstein gelehrt hat und also die Weltsystemtheoretiker, aber würdest du aus deiner Sicht sagen, dass es auch ein spezifischer Neuansatz ist, also jetzt, dass man sagen kann, doch er nimmt da das Ganze der globalen Ökologie in den Blick, weil gleichzeitig ist es ja so, Südpol, Nordpol, Meere spielen bei ihm ja nicht so eine Rolle. Es ist, wir kommen ja noch drauf, eher dann Energie, Holz, Wälder, Torf, Kohle. Das sind ja so dann doch seine Bezüge.
Genau, er fängt ja nicht an mit dem Planeten als eine weltökologisches System oder so, sondern es geht ihm ja um das Weltsystem der kapitalistischen Akkumulation. Was er macht, ist, und das hast du ja auch schon in der Einführung geschrieben, ist ja, das systematisch zusammenzudenken, dass Kapital durch Natur arbeitet. Ne? Mhm. Und das setzt er ein bisschen ab von Ansätzen, die im Grunde natürlich auch kapitalismuskritisch sind, die aber eher davon ausgehen, okay, der Kapitalismus kommt an bestimmten natürlichen Grenzen, die planetarischen Grenzen.
Ja.
Und irgendwann ist halt zu viel Wachstum, zu viel Fußabdruck und so weiter. Und was er macht, ist im Grunde zu zeigen, wie Kapital eben auch räumlich und historisch, global durch die Welt sich bewegt, um diesen, was er als ökologischen Mehrwert oder Ecological Surplus nennt, also um diesen Surplus anzueignen. Er spielt ja mit dieser doppelt Verschränkung zwischen Aneignung und Ausbeutung.
Genau.
Das ist für ihn zentral.
Und der ökologische Surplus steht ja auch in der Beziehung zu dem, was er dann billige Natur nennt. Also diese vier oder später erweitert um weitere billige Naturen, die sozusagen zur Verfügung erschlossen werden, nicht einfach da sind. Also ich finde, das ist ja eine der wichtigen Gesichtspunkte seines Ansatzes, dass er sagt, die Natur ist kein passiver Gegenstand, der einfach nur so genommen wird, sondern der wird eben erschlossen. Die Natur ist selber aktiv. Also das ist letztlich auch eine starke These für die ökologische Debatte. Die Natur, die selber Akteur ist, also in ihren verschiedenen Dimensionen.
Ja, es sind ja zwei Aspekte dabei. Also das eine ist, dass Natur sozusagen Mehrwert erzeugt, also im Grunde Natur auch arbeitet. Also ein Wald wächst und dadurch wird es zu einem billigen Rohstoff. Also das ist diese Natur als Aktant. Und auf der anderen Seite ist das immer verschränkt mit der Inwertsetzung durch, was er als Technik nennt. Das ist sagen nicht nur ökonomisch, sondern eben Wissenschaft, Technologie, Diskurse, also wie auch gesellschaftlich über das Naturverhältnis nachgedacht wird. Da kommt ja seine Kritik am Dualismus rein.
Ja.
Aber interessante finde ich eben, wie er das historisch sozusagen dann wirklich aufbaut und so eine Globalerzählung dann entwickelt, ne, wie das Kapital sozusagen, ne, wirklich über den Globus, also, und deswegen ist es sozusagen verschränkt mit Kolonialismus und so weiter. Ne, also diese Inwertsetzung von Natur ist nur möglich durch bestimmte Konstellationen, auch in der Technik, in Wissenschaft und so weiter.
Genau.
Sonst kann man es ja gar nicht in Wert setzen.
Genau. Ja, ich glaube auch, das ist ein ganz ein wichtiger Beitrag, den er da liefert, dass er sagt, ja, wir brauchen in den historischen Naturen auch bestimmte Techniken oder dann Technologien. Dazu gehören auch Wissenschaften, weil es ist nicht einfach irgendwie eine Landnahme, sondern es muss erkannt werden, welche Stoffe überhaupt aneignbar sind, wie man es macht, welche Techniken erforderlich sind. Und insofern immer auch die Natur als Co-Produzentin, weil sie gewissermaßen selbst dazu beiträgt, wie kann Gesellschaft jetzt überhaupt den Aneignungsprozess dieses Waldes, dieser Kohle und auf höherer Stufenleiter vollziehen. Ich finde so einer der bemerkenswerten Dinge, dass er sagt, na ja, Kohle als Energieträger ist ja seit dem 16. Jahrhundert ganz bekannt, aber für die sogenannte industrielle Revolution mussten ganz neue Wissenspraktiken, ganz neue Technologien in Gang kommen, um dann überhaupt sowas wie Dampfmaschinen und entsprechende Produktionsmethoden zu entwickeln.
Genau, und da sind wir ja dann bei seinem Begriff von ökologischen Regime, was das im Grunde dann zusammenfasst. Und da ist er auch ganz nah am Weltsystem.
Ja.
Die Theorie, was sozusagen diese Wechsel, ne, in also bestimmte Akkumulationsabläufe oder Zyklen und wie dann, sagen, bestimmte Länder dann so eine hegemoniale Machtstellung bekommen, ne? Also Portugal, Spanien, Niederlanden, dann England, dann USA.
Genau.
Ne, und das kann man natürlich auch, ne, vorher wurde das, sagen, losgelöst von Natur, sagen, betrachtet, oder nichtmenschliche Natur, muss man sagen. Und er macht es eben, er bringt das rein. Und das erklärt dann natürlich auch vieles. Ne? Und
ja,
du hast es ja schon angesprochen, mit den Niederlanden und den Wäldern. Hat ja einen ganz tollen Zweiteiler-Artikel geschrieben. Das heißt, Amsterdam is standing on Norway. Ne?
Ja.
Und sein Argument ist, klar, Niederlande, ne, also sagen, eine technologische Innovation, gesellschaftliche, ne, Neuformation und so weiter. Aber das ging alles nicht ohne diesen Zugriff auf diese Wälder, die ja sozusagen von der Natur aus da standen, ne, und deswegen eben so einen ökologischen Mehrwert darstellten, die Holländer dann anzapfen konnten. Und das begründete dann diese Vormachtstellung, die dann die Niederländer bekommen konnten, auch global.
Sag mal, weil du das so sagst, die standen da einfach so. Man könnte ja jetzt in der globalen Ökologiegeschichte sich fragen, stehen Wälder einfach so? Ich finde es so interessant, wenn man diese Forschung, historischen Forschungen zur großen Pest nimmt, dann sterben in Europa ungefähr ein Drittel aller Menschen. Dann geht die Agrarwirtschaft deutlich zurück.
Mhm.
Viele gehen in die Städte. Ja, und das bedeutet, dass eben die Landschaft nicht mehr in derselben Weise bearbeitet und gepflegt wird und damit alles zuwuchert.
Mhm.
Also Wälder entstehen.
Mhm.
Ne, und wenn man jetzt so, ich bin ja natürlich kein Experte dafür, aber ich fand das so interessant, diese Forschung zur schwarzen Erde im Amazonasgebiet, wo die dann zum Ergebnis kommen, durch diese Infrarot-Luftaufnahmen, zu sagen, dass dort, wo heute Urwälder sind, im Amazonasgebiet riesige Siedlungen waren.
Mhm.
Ja, also viele hundert Jahre zurück. Aber wo man sagen kann, na ja, Wälder, die wir als Urwälder bezeichnen oder die vernutzt werden, sind es dann gar nicht, sondern es sind Teil, ja, wenn man so will, eben unterschiedlicher ökologischer Regimes oder historischer Naturen.
Ja, absolut. Das ist ja dann eine Menschheit in Natur, also sagen Wälder.
Ja.
Also das geht viel, viel, viel weiter in unsere Speziesgeschichte zurück.
Genau.
Ne? Also
genau,
diese Wechselwirkung, gerade mit Wäldern, das sieht man eigentlich überall. Aber ich glaube, der Punkt ist, sagen, und das ist mit diesem Begriff von ökologischer Mehrwert, ne?
Mhm.
Also es ist halt ein sehr großer Unterschied. Steht jetzt ein Wald mit einem bestimmten Festmeter pro Hektar, ne, den man eigentlich nur abholzen muss? Oder hat man, sagen, ein Stück Land, was man dann erst bepflanzen muss und also eine Plantage, sagen, produzieren muss? Ne? Und das ist natürlich ein Riesenunterschied von dem, was man an Arbeit und an Kapital reinstecken muss. Und das ist halt, was er meint, ne? Also diese ökologische Mehrwert, was sozusagen im Grunde, was man abgreifen kann.
Genau.
Ne? Weil natürlich der Preis für Holz ist gleich, ob du das halt, ne, teurer mit einer Plantage machen musst oder einfach diese, ja, Naturgabe quasi erstmal einfach aneignen kannst. Das ist der Punkt.
Jetzt würde ich gerne nochmal auf diese Eingangsfrage zurückkommen. Gelingt ihm eigentlich, diese Verbindung schlüssig herzustellen von Gesellschaft, Natur, also Kapital in Natur, Natur in Kapital, Kapitalismus, also der eine bestimmte Organisationsweise der Natur ist. Das ist ja eigentlich, ja, ein zentraler Gesichtspunkt für ihn, den ich eigentlich auch eine wirkliche Bereicherung für die Diskussion,
genau,
finde.
Mhm.
Ja, also diese Äußerlichkeit zu kritisieren, da ist er nicht der Erste.
Mhm.
Das machen viele aus guten Gründen.
Mhm.
Gleichzeitig stellen diese Ansätze ja, werfen immer wieder die Frage auf, gelingt das? Schafft man das?
Mhm.
Und das würde mich interessieren, wie du das einschätzt. Also auch wenn, wahrscheinlich habt ihr über solche Fragen ja auch dann bei der Weltökologie diskutiert.
Oder? Ja, also ich finde, es gelingt ihm auf jeden Fall, vor allem also historisch.
Mhm. Ne?
Also wenn er ganz konkret das sagen, als, ne, historische Natur sagen, entwickelt und diese verschiedenen Phasen, also verschiedene ökologische Regime, die dann in eine Krise kommen, also wenn diesen Surplus dann ausgelaugt ist oder nicht mehr zur Verfügung steht, dass dann sagen, es zu einer Krise kommt und zu einer weltökologischen Revolution, wo dann ein neues ökologisches Regime dann aufgebaut wird. Und das kann man natürlich an verschiedenen Beispielen machen. Sagen, eins ist natürlich dann, wie die USA dann zu im Grunde Weltmacht wird, durch ein ökologisches Regime, was eben auf Öl aufbaut. Und das, da hast du alles zusammen, ne? Die Technik, also die Machtverhältnisse, das Materielle von dem Öl, also was das bedeutet, also wie man das dann verwenden kann, aber was dann alles da damit dranhängt, das ist sozusagen eine der vier billigen oder four cheaps, ne?
Ja, Energie.
Energie. Ne? Und damit aber hast du ja sozusagen eine Automobilgesellschaft ermöglicht.
Ja.
Damit hat man sagen, eine ganz neue Art industrielle Kriegsführung ermöglicht.
Ja.
Und das ist dann natürlich komplett ein neues ökologisches Regime, was da entsteht. Und die Frage ist natürlich, kommt das jetzt in eine Krise? Ne? Also unterscheidet ja zwischen Entwicklungskrisen und epochale Krisen. Entwicklungskrisen, wo sagen, es gelingt vielleicht, dass sagen, sich das räumlich verschiebt, also eine neue Macht dann hochkommt, weil es sagen, eine neue Technik entwickelt, um eine neue Natur anzueignen. Das wäre eben spannend zu diskutieren, wie man das jetzt einschätzen kann.
Ja, das werden wir jetzt gleich tun. Ich will nur noch mal einen Gesichtspunkt stark machen, weil ich finde, dass so wie er argumentiert, vor dem Hintergrund, dass es sich immer um historische Naturen handelt, also um ein wechselseitiges Immanenzverhältnis von Kapital und Natur, dass er sagt, das ist in dem Sinne gar keine Krise der Natur. Ja, also, und das deckt sich ja auch so mit Überlegungen in der Erdsystemwissenschaft, ne, oder auch Leuten wie Latour, die sagen, na ja, eigentlich würde die Natur unsere Emissionen schon adaptieren. Nur halt in Zeiträumen, die für uns nicht lebbar sind. Ne? Also wenn wir Zeit hätten, ein paar Millionen Jahre, würden die CO2-Emissionen kein Problem darstellen. Also ist es keine Krise der Natur, sondern es ist eine Krise von uns, also unserer Gesellschaft. Und so verstehe ich auch ein bisschen sein Argument zu sagen, naja, eigentlich kommt eben ein bestimmtes ökologisches Regime in eine Krise, also ein Gesellschafts-Natur-Zusammenhang, der als Einheit gedacht werden muss, der kommt in die Krise und nicht, also ich finde, dass er immer wieder deutlich macht, lasst uns Abstand nehmen von Annahmen, die Krise nach außen in einen Gegenstand Natur legen und so tun, als seien es doch getrennte Bereiche.
Ja. Dazu zwei Gedanken. Also das erste würde ich dir natürlich absolut recht geben. Also in der sagen Weltgeschichte, also Naturgeschichte, sind wir natürlich als Spezies sowieso nur ein kleiner Blip, ne, in Millionen und Millionen von Jahren. Das heißt, für die Natur an sich, also nicht menschliche Natur, ist es, ne, auf lange Sicht sowieso komplett egal, was wir machen. Also alle Arten, die wir jetzt haben, werden irgendwann aussterben sowieso und es werden neue Arten entstehen und so weiter. Das sind einfach ganz andere Zeitdimensionen.
Ja, aber vom Anthropozän her gesehen, auch ein Stichwort, zu dem er ja spielt, sind wir natürlich auch mittlerweile eine evolutionäre Kraft.
Ja, ja.
Also es ist insofern nicht ganz egal, was wir machen, oder?
Ja, aber ob jetzt sagen, nur welche Arten jetzt sagen zuerst aussterben oder wie schnell und so weiter, das ist jetzt für die Natur an sich, für den Planeten wird das sagen irrelevant sein für die Zukunft, ne? Weil wir auch als Menschheit wahrscheinlich auch nicht ewig
Bestand haben. Da hat Engels schon argumentiert, die Erde fällt irgendwann im Sonnensystem in die Sonne hinein.
Genau.
Und Nietzsche hat dann daraus gemacht, Geozentrik ist keine Perspektive für die Menschheit. Also lange vor Musk hat schon Nietzsche und Engels die Idee gehabt, wir müssen von der Erde irgendwann abwandern. Ja? Und am besten tun wir das natürlich unter Bedingungen des Kommunismus, weil wir uns dann alle schützen und retten können und nicht nur ein paar Superreiche, wie das heute das Modell ist. Ja, Entschuldige, das war
so ein skurriler
Einfall.
Zurück zum Moore. Also ich glaube, sein Punkt ist ja eher, er betrachtet es ja im Grunde aus der Sicht des Kapitals. Also ist das eine Verwertungskrise für das Kapital? Ja, also inwieweit ist die ökologische Krise ein Problem für Kapitalakkumulation? Und das wäre, sagen, meine erste Kritik. Zwar ist es, sagen, der Natur an sich, sozusagen, relativ egal, was wir machen, aber für uns selber ist es ja nicht egal. Und das heißt, es ist eine reelle, schlimme Krise, ne? Also sagen, Massensterben ist für uns als Gesellschaft ja ein Riesenproblem, ne?
Ja.
Also in der sozialen Reproduktion, also aus unseren Interessen als Menschheit oder als Menschen oder sagen wir mal Gegensatz zwischen Arbeiterinnenklasse und Kapital. Also für die Arbeiterinnenklasse ist es ein Riesenproblem, für ihre eigene Gesundheit, für ihre eigene Bedürfnisse, ne? Und das ist eigentlich ein Konflikt, der bei Moore gar nicht auftaucht, weil er das halt als, im Grunde seine ganze Abhandlung ist ja sagen, wie ist es für die Kapitalakkumulation ein Problem.
Ja,
ne?
Ja. Genau, und wenn Arbeit reinkommt, dann spricht er schnell von Arbeit-Energie. Und dann wird es eben sozusagen unter energetischen Gesichtspunkt, kann er dann auch die Tätigkeiten von Bienen und Käfern mit einbeziehen, weil es eben auch eine Verausgabung von Energie ist. Mhm. Aber das Spiel ist natürlich was völlig anderes als die Arbeit unter Bedingungen des Wertgesetzes. Ja, also die Aneignung von Mehrarbeit durch eine kleine Gruppe von Menschen, also Kapitaleigentümer.
Mhm.
Ja. Das dekliniert der, finde ich, auch nicht wirklich durch. Ja, also, aber genau, ich würde vielleicht noch trotzdem nochmal, wie du das einschätzt mit dem Anthropozän, weil er hat ja dieses Buch auch herausgegeben dazu. Und also das ist ja ein relevanter Gesichtspunkt. Menschen werden zu einer den Planeten, die Erde verändernde Kraft. Das ist nicht mehr sozusagen der Bezug von 15.000 Jahren, ja, sondern jetzt die letzten 500. Wie siehst du das? Ich meine, was ja auch in der Diskussion ist, die Frage der großen Beschleunigung.
Mhm.
Ja, also ne, seit 1950, also die Phase des Fordismus, also immer mehr Ressourcendurchlauf, immer mehr Tourismus, immer mehr Mobilität, also eine hochgradig, einerseits überkalorische, andererseits unterkalorische Ernährung. Also das sind so Fragen, die ich so beim Lesen, da dachte ich, ja, wie geht der eigentlich auf solche Probleme ein?
Naja, sein Punkt bei dem, ne, warum er dann sagt Kapitalozän und nicht Anthropozän, ist ja, Anthropozän, das ist ja ein Konzept, was erstmal von Naturwissenschaftlern entwickelt worden ist, also Chemiker und sowas. Ne?
Genau.
Und das heißt, die haben gar keine Gesellschaftstheorie dabei.
Ja,
ne?
Ja.
Das heißt, es geht immer um die Menschheit an sich oder der Mensch an sich und wie viel wir verbrauchen, konsumieren und so weiter. Und da ist gar keine Erklärung, woher eigentlich diese Krise kommt, diese unglaubliche Zerstörung, die dann der Kapitalismus anrichtet. Aber insofern ist das natürlich ein absolut valider Punkt zu sagen, das ist nicht einfach Anthropozän, sondern das ist Kapitalozän.
Ja, genau.
Und damit hängt ja auch die große Beschleunigung eben zusammen. Das große Beschleunigung ist im Grunde verknüpft mit dem ökologischen Regime des Öls. Ja, damit hängt das zusammen.
Und gut,
das kann man ja auch als historische Natur dann sozusagen betrachten. Und also ich glaube, das ist alles eingängig. Das Einzige, was ich sagen würde bei Anthropozän, also das wird, weil es ja eine geologische Zeitrechnung ist, wird das ja auch, was ich, wenn wir in 100 Jahren den Kommunismus haben, wir werden ja nicht mehr im Kapitalozän sein, wenn wir den Kommunismus haben, aber trotzdem noch im Anthropozän, weil diese...
Aus geologischer Sicht.
Ja, weil diese Veränderungen ja sagen, ne, also diese Trigger-Effekte und so weiter ja lostreten, die wir ja dann auch im Kommunismus ja damit klarkommen werden müssen.
Das wäre jetzt, glaube ich, eine Frage, wie ist eigentlich seine Kriseneinschätzung? Du hast es ja so ein bisschen angesprochen schon und man könnte ja sagen, naja, selbst wenn jetzt wir morgen unter den besten Bedingungen, ja, also Nullemission oder sogar Minusemission, also weg von der großen Beschleunigung, nicht mehr exponentiell, vielleicht nicht mal mehr linear oder nur noch selektives Wachstum, so wie wir es dann bedarfsorientiert brauchen. Aber dann würden uns ja die Prozesse, die jetzt in Gang gekommen sind in den letzten 500 Jahren, die würden uns ja noch weitere Hunderte von Jahren oder Tausende Jahre beschäftigen.
Ja.
Und wie ist das? Ich meine, ich finde, dass da bleibt er so ein bisschen unklar, weil manchmal spricht er dann von einer Endkrise. Dann denkt man, okay, er hat doch so vor Augen, da bricht das ganze Modell zusammen von Kapitalakkumulation, Natur, also dieser Prozess, also wie ist das? Ja. Und du hast ja jetzt selber nochmal so Differenzierung im Krisenbegriff eingeführt.
Genau, also irgendwann versucht er es ja sagen, auf eine viel abstraktere Ebene dann zusammenzufassen über sein, und sein Gesetz ist ja, sagen, Wertgesetz im Kapitalismus ist das Gesetz von billiger Natur.
Ja. Ne?
Und sein Kernargument ist im Grunde, wenn es kein Äußeres mehr gibt, wenn es keinen ökologischen Mehrwert oder Surplus mehr gibt, dann, also wenn Natur komplett durchkapitalisiert ist, also dann kann, sagen, das Kapital nicht mehr vernünftig akkumulieren und dann kommt es in so eine Endkrise rein.
Aber macht das Sinn? Also ich sag mal so, Marx und Engels in der deutschen Ideologie sagen, ja, in einer, ja, praktisch in der Nebenbemerkung, es gibt keine unberührte Natur mehr.
Genau.
Ja, also Mitte des 19. Jahrhunderts ist für die klar, eigentlich ist schon alles erfasst. Also man könnte sagen, also das stimmt natürlich nicht. Damals wusste man noch nicht von Ölvorräten, die da und dort sind oder Gold und Lithium und so weiter. Die Menschen erschließen ja auch immer wieder neue Rohstoffe oder entwickeln Begriffe von neuen Rohstoffen. Aber man könnte sagen, im Prinzip steht es der Menschheit, insofern tatsächlich Weltökologie, zur Verfügung. Ja? Und man könnte sich natürlich auch fragen, gelingt es dem Kapital, immer wieder diese Grenzen doch noch hinauszuschieben? Oder, weil man könnte ja sagen, nein, der Prozess nimmt ja jetzt eine andere Form von Finalität an, weil mit der Erwärmung der Ozeane, mit dem Verschwinden der Gletscher in den alpinen Landschaften, ja, also mit der Zerstörung von Senken wie eben Wälder, also jetzt dein Gebiet, ja, könnte man sagen, nee, da gibt's immer weniger Puffer, die das nochmal so auffangen können. Ja, wenn die Meere um 3, 4, 5 Grad wärmer werden, die Küstenerosion, dann gibt es Starkregen, Stürme und so weiter. Und dann ist es wie in Florida, die Unternehmen werden nicht mehr versichert. Und das heißt, sie siedeln nicht an, das Militär ist nicht mehr einsatzfähig. Also, was die amerikanische Armee bei Trump reklamiert, wir können gar nicht mehr handeln, ja, wenn es so geht. Also, wie ist das?
Naja, sein Argument ist ja, wenn die Natur durchkapitalisiert ist, dann hört es irgendwie auf. Ja? Also, dann gibt es Negativwert und dann bricht das im Grunde zusammen.
Genau.
So, und ich würde widersprechen, weil aus meiner Sicht auch eine komplett durchkapitalisierte Natur, natürlich kann man da noch immer noch Mehrwert erzeugen und akkumulieren.
Klar, weil der Mehrwert hängt an der Lohnarbeit.
Ja,
ja, genau.
Das heißt, das, was du gerade angesprochen hast, das ist ja für Moore erstmal noch nicht interessant oder nur deswegen interessant, ob es dann zu einer Verwertungskrise des Kapitalismus führt. Und ich würde es aber viel stärker aus der Perspektive der anderen Seite des Kapitals. Ne, und das ist, sagen, würde ich sagen, das ist ein weiterer Kritikpunkt an ihm, dass er, sagen, das Kapital im Grunde nicht dialektisch sieht, sondern ne, und nicht als antagonistisches Verhältnis zwischen Kapitalisten und Arbeiterinnen. Ne? Weil für uns als eine Lohnabhängige oder auch für Indigene und Bäuerinnen und so weiter, ist das nicht eine handfeste, schlimme Krise unserer eigenen sozialen Reproduktion. Und daraus entsteht ein Widerspruch. Ne? Mhm. Und dieser Widerspruch ist, das hat dann natürlich wieder eine transformatives Potenzial. Ne?
Genau.
Und das darüber spricht er halt gar nicht.
Nein, ne? Genau.
Er ist da politisch dann schwach. Also seine Schlussfolgerungen, politische Schlussfolgerungen sind aus meiner Sicht ja weit hinter dem, was wir sonst eigentlich diskutieren.
Ne? Ja. Du hast jetzt mit dieser Bemerkung eigentlich schon so eine Art Schlussfrage, die ich hatte, vorweggenommen. Also ich finde auch, dass es eigentlich gemessen an dem großen begrifflichen Gewinn, den sein Ansatz ja hat, eigentlich dann so ein bisschen schmal ist, was dann, also jetzt, ja. Was wären die Schlussfolgerungen? Man könnte natürlich sagen, insgesamt ein komplett anderes Naturverhältnis. Ja, was, also, weil er ja immer wieder zu Recht sagt, naja, unter heutigen Bedingungen kommt es ja doch immer wieder zur Äußerlichkeit von Gesellschaft, von Kapital hier und Natur dort. Mhm. Und man müsste eigentlich sagen, das ist der Stachel im Fleisch der historischen Entwicklung. Mhm. Wie schaffen wir eigentlich, dass wir wirklich in unserem gesellschaftlichen Leben uns immanent ins Verhältnis zur Natur setzen? Weil jetzt ist es ja nur im Moment erstmal nur eine theoretische Überlegung, ein begrifflicher Ansatz. Und da liefert er aber tatsächlich kaum Hinweise darauf, wie er das sich vorstellt, wie wir da jetzt hingelangen.
Das liegt an zwei Sachen aus meiner Sicht. Ja. Also das eine ist, er kommt ja aus dieser Schule, also er war ja sein Doktorand bei John Bellamy Foster, also von der Monthly Review und so. Und das ist ja so im Grunde so eine Richtung, die eben sehr stark diesen Drittweltnationalismus und China und sowas halt hofieren, also wo die im Grunde die ökologische Zivilisation von China als Alternative sehen, und da ist er auch ein Vertreter, aber für mich noch wesentlicher ist, dass eben Arbeiterinnen als Subjekt nicht vorkommen bei ihm.
Mhm.
Und das ist doch für das Naturverhältnis doch zentral, weil es genau durch den Arbeitsprozess produzieren wir ja Natur und das Naturverhältnis, täglich, überall.
Ne? Ja.
Und da steckt aber natürlich ein emanzipatorisches Potenzial drin, weil wenn wir das jetzt als entfremdete Arbeit machen, können wir das natürlich auch als nicht entfremdete Arbeit anders gestalten und im Grunde anfangen, die Reparaturarbeit für Gesellschaft und Natur sagen, dann eigentlich anzufangen.
Ne? Sehr fein. Ab morgen könnte es losgehen. Es ist saublöd, dass es nicht geschehen wird erstmal. So ist zu befürchten. Ja, vielen Dank, Oliver, für das anregende Gespräch.
Ja.
Anregend und kenntnisreich. Vielen Dank.
Vielen Dank auch.